Deutschlandfunk Kultur. Im Gespräch mit Gisela Steinhauer.
Ich wünsche Ihnen einen schönen guten Morgen. Samstag ist der klassische Markttag und wir stehen da und überlegen, was wir einkaufen sollen. Steak oder Sojabratling? Darüber denken die meisten von uns aber nicht nur samstags auf dem Markt, sondern ganz grundsätzlich immer mal wieder nach. Und deshalb haben wir von Deutschlandfunk Kultur beschlossen, dem nahenden Weltvegetariertag vorzugreifen und uns heute mit Ihnen über die Frage zu unterhalten, Steak oder Sojabratling? Dürfen wir Tiere essen? Meine Gäste sind Steffen Augsberg, Mitglied des Deutschen Ethikrats und Professor für öffentliches Recht an der Uni Gießen, der sagt, ich kenne kein Rechtsgebiet, in dem so heuchlerisch vorgegangen wird wie im Tierschutzrecht. Worauf sich das stützt, werden wir noch klären. Schönen guten Morgen, Herr Professor Augsberg.
Schönen guten Morgen, Frau Steinhauer.
Und bei uns ist auch der Ernährungswissenschaftler Dr. Malte Rubach, der meint, es ist eine Utopie, dass wir Deutschland, geschweige denn die Welt, vegan ernähren können. Herzlich willkommen, Herr Dr. Rubach.
Guten Morgen.
Keine Samstagsdiskussion ohne Sie, unsere Hörerinnen und Hörer, denn natürlich interessiert uns auch Ihre Meinung. Welche Rolle spielt Fleisch in Ihrer Ernährung? Worauf achten Sie beim Kauf von Fleisch? Welche Kriterien sind Ihnen dabei wichtig? Oder ernähren Sie sich vegetarisch bzw. vegan? Wenn ja, warum und seit wann? Gibt das Diskussionen mit der Familie oder im Freundeskreis? Rufen Sie uns an 0800 22 54 22 54 oder aber schicken Sie uns eine Mail an gespräch@deutschlandfunkkultur.de. Unser Thema Ernährung als Gewissensfrage. Dürfen wir Tiere essen? An kaum einem Nahrungsmittel entzünden sich so viele Diskussionen wie am Fleisch. Und leider geht es häufig richtig hoch her, wenn die Fleischliebhaber auf überzeugte Veganer oder Vegetarier treffen. Wir wollen heute sachlich diskutieren mit Steffen Augsberg, Mitglied im Deutschen Ethikrat und dem Ernährungswissenschaftler Malte Rubach. Und mit Ihnen unter der kostenfreien Telefonnummer 0800 22 54 22 54. Herr Rubach, unser Thema ist heute Ernährung als Gewissensfrage. Dürfen wir Tiere essen? Dürfen wir Tiere essen?
Ja, definitiv ist das legitim. Und wir müssen natürlich den Blick auch weiten. Also wenn man so eine allgemeine Frage stellt über Deutschland hinaus, auch den europäischen Tellerrand hinaus, also bis nach Afrika, Indien, Südostasien und selbstverständlich ist es ein Weg, unseren Nährstoffbedarf zu decken.
Warum ist es denn legitim?
Schlichtweg deshalb, weil wir selbst, ja, also es gibt eine biologische Kausalität. Wir sind selber Lebewesen und benötigen einfach bestimmte organische Substanzen, sprich sogenannte Makronährstoffe, Eiweiß, Kohlenhydrate, Fett, und überhaupt zu leben, ja, unseren Stoffwechsel anzutreiben. Und die benötigen wir in einer bestimmten Qualität. Und da ist gerade beim Protein es so, dass das tierische Protein eine viel höhere Wertigkeit hat als das pflanzliche Protein. Und dazu kommt dann eben noch die andere Klasse der Nährstoffe, die sogenannten Mikronährstoffe, also die Vitamine und Mineralstoffe. Und da zählen dann auch Eisen, Zink und solche wichtigen Dinge dazu, nicht nur Calcium oder Kalium. Und die sind eben auch in tierischen Lebensmitteln in höherem Maße enthalten, weil die Tiere eben die Pflanzen essen und dadurch das in ihrem Körper anreichern. Und es ist schwieriger eben, wenn man nicht alle pflanzlichen Lebensmittel vor der Haustür zur Verfügung hat, mit rein pflanzlichen Lebensmitteln hier in einem Rutsch sozusagen so viel Nährstoffe aufzunehmen und in dieser Qualität im Vergleich zu einem Ei beispielsweise, ja, oder auch einem Stück Fleisch oder auch einem Glas Milch oder Fisch.
Also Fleisch liefert Proteine, aber natürlich tun Hülsenfrüchte das auch, aber nicht in ausreichendem Maße?
Doch, die Menge ist gar nicht das Problem. Also Hülsenfrüchte haben sogar nochmal deutlich mehr Protein, interessanterweise. Aber wie gesagt, nicht in der Proteinqualität. Also die Proteinbestandteile, die sogenannten Aminosäuren, die sind im Fleisch etwa in dem Verhältnis und überhaupt auch manche überhaupt vorhanden, dass es eben dem menschlichen Körper zuträglich ist. Und in der Hülsenfrucht nicht. Die müsste ich zum Beispiel mit am besten noch vielleicht Kartoffeln kombinieren oder auch einer anderen pflanzlichen Proteinquelle, zum Beispiel auch Getreide, ist eine sehr gute Proteinquelle, dann kann ich in die Nähe der Proteinwertigkeit kommen. Aber dafür müssen Sie halt jeden Tag auch eine gewisse Kochfertigkeit an den Tag legen und Sie müssen das alles auch verfügbar haben. Der Hülsenfruchtkonsum in Deutschland liegt bei 1 bis 2 Kilo pro Kopf. Das ist also nicht ausreichend.
Wie sieht's aus mit der Verfügbarkeit von Ersatzprodukten, also von Seitan, von Soja?
Ja, also da kann man quasi einmal mit dem Rasiermesser drüber gehen. Die sind alle nicht in dieser Wertigkeit, wie sie auch teilweise marketingtechnisch verkauft werden, im Vergleich zu dem Original. Es wird daran gearbeitet, das sehen Sie dann auf der Zutatenliste, da zum Beispiel, wie ich es eben gesagt habe, zum Beispiel neben Sojaprotein auch Kartoffelprotein reinzumischen. Aber es ist immer noch sinnvoller, dann die ganze Kartoffel zu essen oder die ganze Hülsenfrucht, also die Sojabohne oder was auch immer für eine Bohne oder Erbse oder Linse, anstatt nur das Protein daraus zu poolen, sage ich jetzt mal so schön, und isoliert zu essen, damit man dann das Gefühl hat, es sieht aus wie ein Burger Patty.
Ja. Apropos Burger Patty, wie viel Fleisch ist denn verträglich am Tag? Also so, wäre so ein dünnes Burger Patty okay oder ist das zu viel, ist das zu wenig?
Ja, es gibt dann eine relativ einfache Hausnummer von der Deutschen Gesellschaft für Ernährung. Die deckt sich auch mit dem, was die sogenannte Planetary Health Diet sagt. Das sind 300 bis 600 Gramm Fleisch die Woche. Da wird empfohlen vorzüglich Geflügel, also weißes Fleisch. Wobei auch hier muss man sagen, gibt es viele Nationen auf der Erde, die ernähren sich hauptsächlich von Rindfleisch und haben die gleiche Lebenserwartung wie wir in Deutschland. Also das ist jetzt nicht so einschneidend wie der Tabakkonsum, wenn man sich jetzt von rotem Fleisch isst. Das wird ja auch gerne so dargestellt. Aber diese 300 bis 600 Gramm, die kann man, glaube ich, ganz gut einholen, dann einhalten. Und dann ist Gesundheit und Umwelt Genüge getan. Frauen übrigens liegen innerhalb dieser Grenze in Deutschland. Also man muss auch immer das als Verzehr messen, also das, was wir wirklich in den Mund stecken, nicht die Zahlen aus der Wirtschaftsstatistik. Das sind dann über diese 60 Kilo im Jahr, momentan 55 Kilo im Jahr Fleisch. Das ist die Wirtschaftsstatistik, da sind auch Abfälle und Sonstiges dabei. Also Frauen essen im Schnitt in Deutschland 30 Kilo im Jahr und Männer aber dafür eben fast 60 Kilo im Jahr, im Durchschnitt 43 Kilo im Jahr. Das heißt, die Damen in Deutschland sind schon in dieser Range und die Herren sollten am besten den Fleischverzehr halbieren.
Der Herr Augsberg, der braucht den gar nicht erst zu halbieren, der isst nämlich gar kein Fleisch. Und dass Sie, Herr Augsberg, Vegetarier geworden sind, das lag interessanterweise an einer Punkergruppe.
Naja, also ich wollte Teil einer Jugendbewegung sein. Also ich war als Schüler, da gab es so ein Subgenre des Punkrock gewissermaßen, das sie auf die Fahnen geschrieben hat, unter anderem sich eben mit Vegetarismus zu identifizieren. Und das führte dazu, dass man sich damit ein bisschen auch näher auseinandergesetzt hat. Und in der Tat dann ich für mich persönlich entschieden habe, dass ich die Argumentation nicht überzeugend finde, dass wir Tiere essen dürfen. Denn das, was Herr Rubach da eben beschrieben hat, ist ja stimmig, zeigt aber eigentlich vor allen Dingen, dass Vegetarismus und Veganismus eben zusätzlichen Aufwand erfordern. Das heißt, ich muss mich bemühen. Ich habe ein bisschen mehr Schwierigkeiten, das ist zum Glück besser geworden in den vergangenen Jahren, aber insgesamt natürlich immer noch einen höheren Aufwand, um eine entsprechend ausgewogene Ernährung zu erreichen, aber es ist nicht unmöglich. Es ist also keineswegs so, dass ich sagen kann, und das glaube ich würde Herr Rubach ja auch nicht sagen, dass nur mit Fleisch als Ernährungsbestandteil ich mich überhaupt gesund ernähren kann. Ganz im Gegenteil, gibt es natürlich eine ganze Reihe von völlig tauglichen Ersatzprodukten, die nicht mit dieser doch erheblichen moralischen Belastungen versehen sind, dass dafür andere Lebewesen nicht nur getötet werden müssen, sondern, das müssen wir ehrlicherweise ja auch sagen, schon gezüchtet werden zu eigenartigen Kreaturen und dann doch unter sehr merkwürdigen, teilweise wirklich katastrophalen Bedingungen gehalten werden.
Aber aus welcher Überzeugung heraus sind Sie damals Vegetarier geworden? Also einmal waren es die Punker, denen Sie danach eifern wollten. Aber mit welchem Weltbild sind Sie das geworden?
Ach, das ist wahrscheinlich so der Versuch, dass man gerade als junger Mensch, aber ich habe es mir ja in gewisser Weise irgendwie erhalten, versuchen möchte, seinen negativen Eindruck auf die Welt in Grenzen zu halten. Wir haben natürlich alle irgendwie eine Existenz, die belastet, was in unserer Umwelt irgendwie sich abspielt. Aber dieser unmittelbare Effekt, dass für meinen Genuss, und darum geht es ja vor allen Dingen, nicht so sehr meine menschliche Existenz, da wäre ich ganz bei Herrn Rubach, wenn es jetzt darum ginge, dass ich nicht anders weiterleben könnte, dann wäre mein wahrscheinlich Selbsterhaltungstrieb größer als mein Mitleid mit Schwein oder Huhn. Aber wenn es nur darum geht, dass ich das irgendwie lecker finde oder es bequemer ist für mich, dass ich ein Ei esse oder ein Steak esse als irgendwie ein Ersatzprodukt, das fand ich für mich nicht überzeugend, schon als relativ junger Mensch. Und daran habe ich gewissermaßen festgehalten, weil ich schon denke, dass wir da eine ganz erhebliche Verantwortung haben. Wir sehen ja auch, das ist dann wiederum Freude der Wissenschaft, wir lernen ja dazu, wie wenig eigentlich überzeugend dieses Argument ist, dass der Mensch etwas völlig anderes ist als die Tiere, sondern wir sehen, dass zahlreiche Eigenschaften, die wir Menschen zuschreiben, Kommunikationsfähigkeit in Grenzen auch bei Tieren vorhanden sind, dass eine gewisse Form von Leidensfähigkeit vor allen Dingen bei den höher entwickelten Tieren gegeben ist. Und dann zu sagen, das nehme ich alles in Kauf, das ist mir das wert, das finde ich schon eine relativ große Anmaßung.
Was für ein Vegetarier sind Sie? Sie sind Vegetarier, kein Veganer, oder?
Genau, das ist Ausdruck dessen, was ich immer sagen würde, es ist alles ein Kompromiss. Also ich glaube, wir können nicht hundertprozentig konsequent an der Stelle sein. Ich fahre irgendwie so eine Mischform. Das heißt, ich versuche auch Milchprodukte und nicht in Exzess zu genießen, sondern das auch relativ überschaubaren Rahmen zu halten, aber ich vermeide es nicht vollständig.
Das heißt, Sie essen auch Eier und trinken Milch? Und
genau, aber wenig.
Heißt das dann Lacto-Ovo? Oder wie heißt das? Es gibt da immer für alles so
Fachbegriffe. Ja, es gibt für was alles. Aber ich habe, also ich, wie gesagt, ich würde eigentlich vor allen Dingen sagen, jeder muss für sich persönlich irgendwie eine Linie finden. Ich weiß, dass ich nicht vollständig konsequent bin. Ich kenne Leute, die sich vegan ernähren, die auch gesund sind übrigens, dann damit offensichtlich ganz gut klarkommen, die das an der Stelle sicherlich konsequenter durchziehen als ich. Man muss, glaube ich, für sich überlegen, wo man die Grenze zieht. Für mich ist es nach wie vor die Überzeugung, dass ich eben diesen unmittelbaren Bezug zur Schlachtung nicht haben will, obwohl mir klar ist, dass natürlich auch in der Milchproduktion, auch in der Eierproduktion entsprechende schwierige Bedingungen mit bestehen und dass man sich nicht vollständig davon abkapseln kann. Andererseits hat Herr Rubach natürlich auch absolut recht, dass wir auf absehbare Zeit jedenfalls nicht eine vollständige Umstellung des gesamten Ernährungsverhaltens auf vegane Ernährung bekommen könnten und vielleicht auch bekommen sollten. Aber sich Gedanken darüber zu machen, was man besser machen kann und bewusster zu essen, auch eben entsprechend den Fleischkonsum, das hat er ja auch schon angesprochen, zu reduzieren, das wäre ja schon mal ein erster und wichtiger Schritt.
Statistisch gesehen essen Frauen in Deutschland im Jahr 30 Kilogramm Fleisch, Männer 60 Kilogramm. Pro Kopf natürlich. Unser Gast bei Deutschlandfunk Kultur, Steffen Augsberg, gehört nicht dazu, denn aus Tierwohlgründen verzichtet er auf Fleisch. Aber unser anderer Gast, Malte Rubach, ist Fleischesser. Und uns interessiert natürlich, wie das Harald Guggenmoos hält. Er ruft uns an aus Zeltingen Rachtig. Guten Morgen, Herr Guggenmoos.
Einen schönen guten Morgen von der Mittelmosel.
Wie schaut es bei Ihnen aus mit dem Fleischkonsum?
Ja, also wir schränken den schon ein und wir versuchen auch, das Fleisch dann von Quellen zu bekommen, die wir sehen und können und kennen. Also es gibt zum Beispiel hier bei uns im Hunsrück jemand oder zwei Leute, die schlachten die Tiere nur dann, wenn sie vollständig verkauft sind. Also sie kaufen dann 4 Kilo Fleisch beispielsweise, verschiedene Sorten, Steaks und Hackfleisch und so weiter. Und das Tier wird vollständig verwertet und wächst im Hunsrück dann auch entsprechend auf, also nicht irgendwo Massentierhaltung oder sowas. Und das bekommen Sie dann geschickt, wenn das Tier vollständig verkauft ist.
Sie haben gesagt, Sie schränken den Konsum ein. Was bedeutet das? Wie viel Fleisch essen Sie?
Ja, ich kann das jetzt in der Menge nicht festmachen, aber so 1 bis 2 Mal in der Woche gibt es dann Fleisch. Im Sommer wird halt eben gern gegrillt.
Mhm. Und das haben Sie immer schon so gehalten oder ist das eine bewusste Entscheidung, die Sie erst vor ein paar Jahren getroffen haben?
Nee, das haben wir eigentlich, sagen wir mal, das mit dem Bezug jetzt aus diesen Quellen, das ist relativ neu, weil das hat sich jetzt auch so ergeben. Aber das haben wir eigentlich immer so gehalten, dass wir versuchen, uns da ein bisschen einzuschränken.
Also ein bisschen einschränken ist im Grunde genommen, Herr Augsberg, so wie der gute alte Sonntagsbraten?
Ja, so verstehe ich das. Und das ist natürlich eine auch wiederum so eine individuelle Lösung, die ja erstmal überzeugend klingt. Die Rückfrage an Herrn Guggenmos wäre vielleicht auch für die Hörer interessant, was das denn finanziell ausmacht. Also kommt man mit einem Sonntagsbraten, der entsprechend von einem regionalen Erzeuger bezogen wird, dann auf das gleiche Geld, was man eine Woche lang im Discounter lassen würde? Oder wie kann man sich das ungefähr vorstellen?
Also im Discounter habe ich noch nie Fleisch eingekauft. Wenn dann halt eben an der Supermarktkasse, sag ich mal, aber so ein Billigfleisch, da habe ich immer auch schon darauf geachtet, dass zumindest mal da stand, wo es herkommt und ob es Biofleisch ist. Insofern ist es also monetär kein großer Unterschied. Also ich glaube, das Kilo, was wir jetzt gekauft haben, hat um die 20 Euro gekostet. Ich finde, das ist nicht zu viel und auch nicht zu wenig.
Das war ein Kilo was? Ein Kilo Rind oder ein Kilo Schwein?
Ein Kilo Rind. Genau, in den unterschiedlichen Zubereitungsarten, ne?
Ja.
Oder Verarbeitungsarten, so sage ich mal. Ja.
Das machen Sie mit der ganzen Familie. Sie haben Kinder, Herr Guggenmos?
Nein, nein, wir sind nur zu zweit.
Also, okay. Da gibt es also keine weiteren Diskussionen mit den Kindern, die dann sagen, selbst das ist uns zu viel, selbst
nein,
diese.
Nein.
Nein.
Vielleicht eine Frage, ganz kurz.
Ja, gerne,
an Herr Bubach. Würden Sie das Fleisch auch noch kaufen, wenn es doppelt so teuer wäre?
Ja, ich kann mir das leisten, sage ich jetzt mal so. Ich würde mir das dann leisten. Vielleicht nochmal etwas weniger, aber ich würde es trotzdem kaufen. Also das war jetzt für uns nie eine Frage des Preises, sondern immer eine Frage der Qualität und halt eben, inwieweit man überblicken konnte, wo das Fleisch halt eben gezogen, wo es aufgewachsen und wo es geschlachtet worden ist. Um an dem Beispiel zu bleiben, die machen das alles auf dem Hof. Da wird nichts durch die Gegend transportiert, tagelang oder stundenlang, sondern die machen das alles auf dem Hof.
Das heißt also, so Kriterien wie Tierwohl, Haltung sind Ihnen ganz wichtige Kriterien?
Auf jeden Fall.
Und deshalb sind Sie auch bereit, dafür mehr zu zahlen, weil Sie es sich auch leisten können?
Genau, ja.
Nun ist das ja, Herr Augsburg, ein oft benutztes Argument, dass man sagt, wir können es uns aber nicht leisten oder es können sich nicht alle leisten. Was machen die dann? Die auf
das
den
ist ein
Discounter
soziales Problem. Das müssen,
sind.
Ja, natürlich. Also das müssen wir ehrlicherweise sehen. Und das ist, glaube ich, auch bei den Tierwohldebatten was wir als Argument mit hineinnehmen müssen. Dass es einen sozialen Aspekt gibt und dass wir schlecht irgendwie sagen können, auch gewissermaßen der Warte derjenigen, die da keine Probleme mit haben, macht doch nichts, wenn es jetzt irgendwie 3-mal oder 10-mal so teuer ist. Auf der anderen Seite ist es natürlich so, dass Fleisch, wenn man da sich entsprechend bemüht und das so ähnlich erzeugt, wie es Herr Guggenmos beschreibt, schon seinen Preis hat. Also ob das dann ein Luxusartikel ist oder etwas, was eben in dem beschriebenen Sinne irgendwie einen Seltenheitswert hat, ist damit noch nicht gesagt. Aber es ist zweifellos so, dass wir natürlich über dieses soziale Argument auch nicht pauschal diese Tierwohlaspekte zur Seite wischen können. Also auch da geht es, glaube ich, darum, Kompromisse zu finden, sich klarzumachen, dass es wahrscheinlich nicht funktionieren wird, in der Gesellschaft irgendwie eine Radikallösung durchzusetzen. Aber die aktuelle ist eben eine, die sehr weit in Richtung ständige Verfügbarkeit billigsten Fleisches geht. Und das scheint mir doch der falsche Weg zu sein. Und ob man es jetzt konsequent so machen sollte, wie es Herr Guggenmos beschreibt, was ja gewissermaßen ein Idealzustand fast ist, wenn man überhaupt Fleisch konsumieren möchte, ist das eine. Aber mehr in diese Richtung zu gehen, wäre ja schon ein wichtiger Schritt.
Herr Guggenmos, vielen Dank für Ihren Anruf. Und ich würde gerne bei diesem Thema Tierwohl kurz bleiben, Herr Augsberg. Wie definieren Sie Tierwohl?
Ja, das ist schwierig, weil das natürlich keine Schwarz-Weiß-Kategorie ist, sondern weil das etwas ist, was natürlich in unterschiedlichem Maße bestimmt und vor allen Dingen auch in unterschiedlichen Formen gemessen werden kann. Mir erscheint vor allen Dingen wichtig, dass wir das Tierwohl als einen nicht ökonomischen Wert verstehen, also nicht irgendwie vom Preis ausgehen, der am Ende das Kilo Fleisch irgendwie ausmachen soll und dann sagen, und um das zu erreichen, legen wir dann gewissermaßen ein Mindestmaß an Tierwohl fest, sondern dass wir umgekehrt eher sagen, was ist denn aus Sicht dieser Mitkreatur eigentlich erstrebenswert? Und da können uns die Ethologen, also die Verhaltenswissenschaftler, wirklich ja wichtige Hinweise dafür geben, was für bestimmte Tiere, Tierarten an entsprechenden Haltungsformen eigentlich angemessen ist. Wir haben in der rechtlichen Vorgabe eigentlich die Maßgabe, dass das artgemäß und verhaltensgerecht alles sein muss. Das heißt, da ist letztlich schon vorgegeben, dass wir genau darauf achten müssen, was für die Tiere jeweils konkret angemessen ist. In der Praxis weichen wir davon doch relativ stark ab. Und darauf stärker zu achten, gewissermaßen, ja, wenn Sie das so brutal sagen wollen, produktbezogen zu denken, also vom Tier her, von dessen Ansprüchen oder von dessen Wünschen her. Es ist ja alles so ein bisschen anthropozentrisch, wenn man das so formuliert. Nicht? Wir können nicht genau wissen, was ein Tier sich wünscht, aber wir können relativ gut, glaube ich, annäherungsweise jedenfalls sagen, was Bedingungen sind, die für Tiere doch auch ziemlich unerträglich sind. Und das zu vermeiden, wäre, glaube ich, ein sinnvoller Vorgang, auch wenn wir wissen, dass Tierwohl nicht irgendwie ein fixer Punkt ist.
Und das zu vermeiden, ist auch ein Ziel des Deutschen Ethikrates, dem Sie angehören? Oder wofür setzt sich der Ethikrat ein?
Ja, das war genau der Punkt, den wir in unserer Stellungnahme dazu eigentlich stark machen wollten. Dass wir gesagt haben, es gibt natürlich auch in der Tierethik unterschiedlichste Ansätze. Es gibt aber so eine, sagen wir mal, einen übergreifenden Konsens dahingehend, dass wir sagen, die Tiere werden zumindest als moralische Objekte angesehen. Wir haben Pflichten den Tieren gegenüber, auch wenn die Tiere uns gegenüber nicht moralisch verpflichtet sind. Und eines dieser, vielleicht die wichtigste Pflicht, die wir insoweit haben, ist, dass wir unnötiges Leiden vermeiden. Und gerade wenn wir uns anmaßen, und ich halte das wirklich für schon auch im moralischen Sinne bedeutsame Anmaßung, dass wir Tiere töten dürfen, um selbst in den Genuss des tierlichen Produkts, also insbesondere des Fleisches, zu kommen, dann haben wir Sorge dafür zu tragen, dass das Leben bis dorthin, also bis zu diesem letzten Opfer gewissermaßen, für die Tiere erträglich ist oder an ihren entsprechenden, ja, wie gesagt, anthropomorph irgendwie Vorstellungen ausgerichtet ist.
Heidi Garcia ruft uns an aus Berlin. Schönen guten Morgen.
Ja, guten Morgen.
Frau Garcia, wie ist es bei Ihnen und dem Fleischkonsum?
Ja, also das ist nicht oft, das muss ich ehrlich sagen. Ich kann es auch sehr lecker machen mit nur Gemüse und nur Obst. Also dann schwor ich das und das schmeckt immer ganz toll. Wir nehmen Kokosfett dafür, da ist nicht das andere Fett dabei, schmeckt ja auch nicht und geht auch an die Leber. Deswegen trage ich dazu bei, dass es auch da irgendwo stimmt. Und also in Bezug aufs Tier. Und dann wollte ich noch sagen, mit den Heuschrecken, das finde ich auch nicht schlimm, weil es ja diese wahnsinnigen vielen Heuschrecke gibt. Aber natürlich nicht mehr die kleinen, die es früher gab. Und die esse ich auch gar nicht mehr, die habe ich mal gegessen.
Sie haben mal Heuschrecken gegessen. Wie schmecken Heuschrecken? Ja. Ich habe noch nie welche gegessen.
Ja, auch das war nicht viel. Das haben wir so ab und zu, meine Brüder und ich, so zwischendurch mal, um mal zu sehen, wie lecker das ist. Und das ist auch eigentlich schon lange nicht mehr, weil ich die so süß fand, auch immer. Wir haben Tiere, ich bin am Land groß geworden in Hessen, da wird immer beobachtet, die Tiere. Und da haben wir auch unser Schwein so lieb gehabt. Deswegen frage ich mich auch heute, warum ich auch die Schweinewurst esse.
Aber wie haben Sie die Heuschrecken zubereitet? Das interessiert mich.
In der Pfanne.
Also schmoren, grillen, wie auch immer.
Schmoren. Es gibt auch diese Pfanne, wissen Sie, wo man so ein Gemüse, so eine steile Pfanne, wie heißt die Pfanne nochmal? Ach, die Wokpfanne.
Ach so.
Ja, W-O-G.
Heuschrecken in der Wokpfanne. Und ansonsten, Frau Garcia, helles Fleisch, dunkles Fleisch, worauf konzentrieren Sie sich, wenn Sie es denn essen?
Nee, gar nicht viel. Das ist ja nur die Pute nach Blutgruppe. Die Pute ist das und der Fasan. Und da war doch der Hase bei, also das Kaninchen. Wahrscheinlich sind das wenig fette Tiere. Also obwohl ja die Wurst auch fett ist. Aber ich weiß, auch wenn nicht viel Fett ist, dann geht es mir auch wirklich nicht gut. Und dadurch bin ich auch wohl durch die Blutgruppe gezwungen, da mit dem Buch zu gucken.
Da müssen wir den Ernährungswissenschaftler Malte Rubach mal kurz zuhören. Fleisch essen, das zur Blutgruppe passt?
Ja, das zu meiner AB-Blutgruppe.
Ja. Herr Rubach, ist das eine Art Diät oder was ist das?
Ja, es gibt die sogenannte Blutgruppendiät. Ja. Die muss man dazu allerdings sagen, ist wissenschaftlich nicht belegbar. Kann aber funktionieren, so wie jetzt im Fall von Frau Garcia, weil es dann eine gewisse Art von Orientierung gibt. Also das ist auch bei vielen anderen Ernährungsweisen und Diäten nicht anders. Da gibt es eben eine eine Vorgabe, die wie auch immer begründet wird, selbst wenn sie wissenschaftlich nicht belegbar ist. Und dann essen Menschen eben diese Lebensmittel, die ihnen zu ihnen passen sollen oder tatsächlich auch passen. Frau Garcia scheint es ja gut zu gehen. Und dann kann man damit sich auch gut fühlen und auch ausgewogen ernähren. Es ist ja auch bei religiösen Speisevorschriften nichts anderes. Die sind auch nicht wissenschaftlich begründet. Nur weil Muslime eben dann kein Schweinefleisch beispielsweise essen dürfen, heißt das nicht, dass Schweinefleisch ungesund ist. Und im umgekehrten Fall könnte Frau Garcia sicherlich viele andere Dinge essen, die nicht in dem Blutgruppenbuch stehen und sich auch gut fühlen. Aber sie weiß es nicht. Aber sie weiß, dass es ihr mit dieser Form der Ernährung gut geht und dann ist es auch gut so.
Ah, ich wollte nämlich nachfragen, Sie haben gerade das Blutgruppenbuch erwähnt. Woher weiß ich denn, ob jetzt die Pute zu Blutgruppe A passt? Das gucke ich nach in einem Buch. Das steht ja nicht auf der Packung des Fleisches.
Genau, also das ist dann in dem Fall bei ihr jetzt zum Beispiel aufgrund der Blutgruppe die Putes Putenfleisch. Ich kann das jetzt nicht beurteilen, was da noch steht, aber letztlich ist es, wie ich gesagt habe, nicht wissenschaftlich begründet, ja, weil Millionen Menschen und Milliarden Menschen auf der Erde essen alle Arten von Fleisch und denen geht es auch gut. Ja. Und manchen eben vielleicht nicht. Und wenn sie das dann eben so ausprobieren und dann geht es ihnen besser, dann sollten Sie auch sich damit weiter befassen. Nur als Beispiel, der Dalai Lama hat ja aufgrund seiner religiösen Ausrichtung damals vor 30 Jahren auch aufgehört, Fleisch zu essen. Und ihm ging es dann gar nicht mehr gut. Das schreibt er also in seinem kleinen Umweltgedichtbuch im Interview mit Franz Alt im Anschluss und hat dann erzählt, dass die Ärzte ihm geraten haben, wieder Fleisch zu essen. Und das hat er dann auch getan und seitdem geht es ihm wieder gut. Das heißt also, man darf jede Art von Speisevorschrift, egal ob jetzt nun ethisch, religiös oder aufgrund von einem Ratgeber begründet, nicht für voll nehmen. Am Ende sind wir biologische Lebewesen, wie ich gesagt habe, und brauchen Nährstoffe. Und dann ist auch, wie Herr Augsberg gesagt hat, im Zweifel der Selbsterhaltungstrieb wichtiger als egal welche Vorschrift.
Frau Garcia, vielen Dank für diesen interessanten Aspekt, dass Sie das Fleisch essen, das zu Ihrer Blutgruppe passt. Haben wir alle wieder was gelernt, oder die meisten von uns. Ernährung als Gewissensfrage ist nämlich heute unser Thema. Dürfen wir Tiere essen? Wenn ja, wie und wann und warum? Herr Rubach, in Deutschland essen 10% der Menschen vegetarisch, 2% vegan und der Rest ist auch immer mal wieder Fleisch. Was ist der Unterschied zwischen vegetarisch und vegan?
Der ist relativ einfach. Also der vegan lebende Mensch, der folgt auch neben der Ernährung einer Lebenseinstellung, einer Überzeugung, dass eben jede Art von Konsum, die in irgendeinem Kontext mit Tieren steht, ethisch nicht verantwortbar ist. Das heißt, er verzichtet nicht nur auf tierische Lebensmittel, sondern auch auf Leder, also das aus der tierischen Urform kommt. Oder auch, wir hatten das Thema Insekten vorhin, die sind auch für vegan lebende Menschen nicht verantwortbar. Und der Vegetarier, der sagen wir begrenzt das auf den Konsum von Fleisch in der Regel. Das heißt also, dazu soll dann eben kein Tier getötet werden, aber toleriert sozusagen, dass trotzdem Tiere zur Ernährung des Menschen beispielsweise gehalten werden und somit dann auch Milch oder Eier legitim sind. Und bei Fischen, da gibt es so eine Grauzone, da denken einige, dass das eben keine, da das ja keine Säugetiere sind, es legitim ist, sie zu töten und zu essen. Das sind dann die sogenannten Fischvegetarier oder Pesco-Vegetarier. Andere denken das nicht, also das ist so ein bisschen auch eine Überzeugungsfrage. Fakt ist natürlich, wenn wir über diese ethische Ausrichtung reden und man denkt das zu Ende und das tut da dieser sogenannte normative Bereich der Ethik, dann endet auch ein Vegetarier in dem Dilemma, dass für den Milchgenuss oder den Milchkonsum am Ende Tiere gehalten werden, die dann doch geschlachtet werden. Oder für die Hühnereier auch Hühner gehalten werden, die geschlachtet werden und dann von den Fleischessern gegessen werden. Also es ist im Ende sind das sogenannte Koppelprodukte und man kann sich eigentlich nicht 100% von tierischem Tod, sage ich mal, oder Tod für unsere Ernährung entfernen, es sei denn, man ist Veganer. Ja, dann hat man diese 100% erreicht, in Anführungsstrichen.
Ich bin gespannt, wie das bei Evelyn Kühne aussieht. Sie ruft uns an aus Breitungen in Thüringen. Guten Morgen, Frau Kühne.
Schönen guten Morgen.
Sind Sie Vegetarierin, Veganerin oder Fleischesserin?
Ja, ich bin seit meiner Pubertät Octolacto-Vegetarier. Das heißt, Octo, ich esse Eier, Lacto, ich trinke Milch und Joghurt, Käse ist auch nicht von meinem Essenstisch wegzudenken. Also ich brauche diese Nahrungsmittel, um auch nicht in eine Mangelerscheinung reinzurutschen. Sonst müsste ich ständig irgendwelche Ergänzungsmittel nehmen. Mhm. Gebe ich zu, ohne die, ich achte sehr die Landwirtschaft. Meine Großeltern hatten noch Tiere zum Teil, aber die momentane Entwicklung, profitorientierte Viehwirtschaft, dass über die Hälfte der landwirtschaftlichen Produktion, also Getreide und Kohl, für die Tiernahrung jetzt investiert wird und dass nur noch auf Profitorientierung so an den Tieren gespart wird. Selbst Schlachten ist auch so ein Thema, wenn sie dorthin gefahren werden, lebend. Und wenn man das einmal mitgesehen hat, die Bilder, die gehen nicht mehr aus dem Kopf, das will ich auch nicht. Aber ich bin auch nicht so ein militanter Gegner. Also mein Mann isst zweimal in der Woche auch Fleisch und liebt seinen Sonntagsbraten oder Gehacktes. Mhm. In Thüringen die Bratwurst. Viele haben dann immer gesagt, du isst den Tieren ja nur die Sachen weg. Die können nicht auf ihre Thüringer Bratwurst verzichten. Selbst die da sehr überzeugt sind, fallen da immer wieder zurück. Aber das ist so, ich denke, wie bei allem, wenn es zu viel ist, dann ist es Gift. Und wenn es zu wenig ist, dann fehlt auch was. Der Mittelweg, das bewusste und achtsame, der Umgang mit diesen Produkten und mit den Tieren, die liefern uns ja was, wir brauchen sie ja. Und wie gehen wir damit um? Das ist so die Frage, die mich da beschäftigt hat und auch weiterhin dazu veranlasst, auf Fleisch zu verzichten und Wurst.
Was ist denn der Auslöser dafür gewesen, dass Sie das schon so früh erkannt haben oder sich so früh Gedanken darüber gemacht haben, wenn Sie schon so lange Vegetarierin sind?
Ja, ich habe schon in der Pubertät meine Eltern und Großeltern zur Verzweiflung gebracht, indem ich gesagt habe, nein, Fleisch esse ich nicht und Wurst, es kommt bei mir auch nicht mehr auf den Tisch. Allerdings, die Erkenntnis eben diese, einmal in die Ställe gegangen, einmal so eine Hühnerfarm besucht, einmal diese Bilder vom Schlachten gesehen. Hier bei uns war ein großer Schlachthof in Schmalkalden, wo es waren. Und dann gehen die nicht mehr aus dem Kopf und da geht auch nichts mehr in meinen Mund rein. Das ist dann einfach nicht mehr möglich. Ich bin dagegen. Ich bin dafür, dass es reduziert wird, dass den Tieren Platz gegeben wird. In der Rhön hier in Thüringen auch gibt es ökologische Bauernhöfe. Das ist was, wo man dann einkaufen kann, wo man sagt, ja, da kann ich auch die Eier essen vom Hof, wo ich weiß, hier werden die Hühner noch auf der Wiese gehalten, hinterm Haus. Also solche Dinge, die müssen auch wieder ins Bewusstsein rücken, denke ich, um auch für unsere, wir sind von ihnen abhängig, für unsere ganze Landwirtschaft auch wieder da reformen.
Herr Augsberg, das ist, glaube ich, auch Ihr Punkt, ne? Das muss wieder ins Bewusstsein rein. Verdrängen wir zu häufig, dass Tiere, die wir essen, gelebt haben?
Ja, ganz gewaltig. Also ich glaube, die kognitive und emotionale Dissonanz, die da besteht, die ist also so enorm, dass man nur staunen kann. Denn das, was Frau Kühne da beschreibt, ist, glaube ich, bei den meisten Menschen nicht so. Es gibt ja die Bilder aus den Schlachthöfen und die Bilder von den Haltungsbedingungen. Und es ist, ich glaube, bei den allermeisten Menschen eben nicht so, dass sie das nicht mehr vergessen, wie Sie das eben so schön beschrieben haben, Frau Kühne, sondern die allermeisten verdrängen das sofort. Das ist dann weg. Und dann hofft man, dass es irgendwie ansonsten schon besser sein wird. Oder das Fleisch kommt eben nicht aus dem Schlachthof, sondern aus der Kühltheke, so wie der Strom aus der Steckdose. Und dann ist alles irgendwie in Ordnung. Jedenfalls muss man sich damit nicht näher auseinandersetzen. Und das ist sicherlich auch ein Auftrag an uns als Gesellschaft, dass wir uns da stärker mit auseinandersetzen und eben verdeutlichen, dass es ein Opfer gibt, was gebracht wird, wenn wir ein entsprechendes tierliches Produkt bei uns auf dem Teller liegen haben wollen.
Und deshalb plädieren Sie ja für ein grundsätzliches gesellschaftliches Umdenken, Herr Augsberg. Wie soll das aussehen?
Naja, also im Grunde genommen so in die Richtung von dem, was Herr Gungmoos vorhin oder jetzt Frau Kühne und ihr Mann wieder praktizieren. Zu sagen, wir machen uns einfach klar, dass das ein extrem wertvolles Produkt ist, was wir da haben. Wo ein Prozess dahinter steht, der einerseits natürlich eine jahrtausendelange Kultur hat. Also die Idee des Nutztiers ist natürlich eine, die irgendwie wir ja von gewissermaßen seit Menschengedenken mit uns tragen. Und die Tiere, die wir insoweit heute entsprechend haben, sind ja keine natürlichen mehr, die wir ansonsten einfach in die freie Wildbahn entlassen könnten, sondern die sind nur zum Zwecke letztlich der menschlichen irgendwie ja, Zweckbefriedigung irgendwie mal entsprechend so herangezüchtet worden. Und insofern gibt es schon eine Symbiose auch zwischen Mensch und Nutztier an der Stelle. Aber die Frage ist doch, haben wir das nicht zu weit getrieben? Sind nicht die Zuchtformen, die Haltungsformen, die Konsumformen mittlerweile so, dass das für einen moralisch denkenden Menschen, der sich Gedanken darüber macht, dass das tatsächlich Mitkreaturen sind, eigentlich nicht mehr erträglich ist? Und ich finde, was Herr Rohbach sagt, ist ja wichtig, wenn man von der Physiologie aus irgendwie denkt. Aber ich kenne wirklich niemanden, der sagen würde, diese Extremformen der industriellen Massentierhaltung, das ist richtig so. Und das sollten wir beibehalten. Und die niedrigen Preise sind das, was das alles rechtfertigt. Und darüber müssen wir uns schon, glaube ich, Gedanken machen. Darf ich an Frau Kühne eine Rückfrage stellen?
Gerne.
Weil ich das so spannend finde, wenn ich das richtig verstanden habe, ist das bei Ihnen ja schon Mitte der 80er Jahre gewesen. Und das in Thüringen, also unter DDR-Bedingungen. Vielleicht ist das schrecklich ignorant von mir, dann tut es mir sehr leid. Aber ich stelle mir das da noch schwieriger vor. Also ich kann so aus den frühen 90ern irgendwie in Westdeutschland berichten, da war es auch mit dem Vegetarismus und Veganismus schwierig, aber ich stelle es mir unter DDR-Bedingungen noch komplizierter vor. Wie haben Sie das geschafft?
Dass ich mich da eben auch im Reformhaus in Eisenach so ein bisschen anders noch ernährt habe, hatte viele Müsli-Produkte und Joghurt-Produkte eingekauft, um da auch Mangelerscheinungen, Vitamin B12, Zink und auch Selen auszugleichen, sodass ich mich ganz bewusst umgestellt habe. Aber Sie haben recht, das war damals so, dass ich dann zum Studium nach Fulda gegangen bin und da auf einmal gab es viel mehr in den 90er Jahren. Plötzlich war ich nicht mehr die Einzige und das hat mir auch gut getan. Das nimmt auch zu, das Bewusstsein unter den jungen Leuten. Was mich natürlich total schockiert ist, wie Sie sagen, einerseits die Tierliebe, jeder Hund, jedes Tier wird so gehalten, sehr liebevoll, viel investiert. Und die Tiere, die uns wirklich was liefern, die werden wie Produkte behandelt. Ich sehe die Kühe und Kälbchen auf der Wiese und weiß, bald werden die Kälbchen wieder getrennt, damit wir genug Milch haben. Natürlich ist es so. Und das ist ein Opfer, wie Sie sagen. Ne? Die bringen das Opfer für uns. Das sind trotzdem fühlende Tiere. Und nicht nur der Hund und die Katze, die wir zu Hause haben, sondern auch diese Tiere haben Gefühle. Und ein Schwein hat die Intelligenz eines Hundes.
Herr Augsberg, deshalb sagen Sie auch, ich kenne kein Rechtsgebiet, in dem so heuchlerisch vorgegangen wird wie im Tierschutzrecht. Jetzt würde ich aber doch gerne auch von Herrn Rohbach wissen, wie sieht denn für Sie ethisch vertretbare Nutztierhaltung aus?
Ja, das ist eine sehr gute Frage. Also ich möchte nochmal darauf zurückkommen, was Herr Augsberg gesagt hat. Ich denke, niemand ist, also heißt die Massentierhaltung, wenn man den Begriff auch wählt, der ist ja auch schon sozusagen belegt mit einem bestimmten Bild. Und diese Art der Haltung, wenn es den Tieren dort nicht gut geht, für die beste Art der Haltung. Und letztlich ist es auch ein sehr emotionales Thema. Das hören wir ja auch jetzt hier raus. Es geht eben um Lebewesen. Es geht auch um die persönliche Empfindung, die jeder Mensch dabei hat, wenn er Tiere töten müsste oder auch weiß, dass sie getötet werden. Und ich habe ja eben gesagt, auch Herr Augsberg und Frau Kühne verursachen indirekt, dass diese Tierindustrie, die sie kritisieren, weiter existiert. Und auch jeder Vegetarier. Diese Emotionalität ist aus meiner Sicht sehr wichtig, um einfach das Thema immer wieder auch plakativ und in der Bevölkerung, der Gesellschaft präsent zu halten. Aber wir werden, und das ist schlichtweg dann die Physiologie wieder und auch die agrarwirtschaftlichen Rahmenbedingungen, wir werden nicht drum rumkommen, die Menschheit weiterhin auch mit Fleisch und Milch und Eiern und anderem zu versorgen und leider auch in vielen Ländern weltweit nur unter deutlich schlechteren Bedingungen als in Deutschland. Und diese Zielkonflikt, das ist ja auch ein Teil, ich kenne ja das Gutachten vom Ethikrat zur Nutztierhaltung und auch der wissenschaftliche Beirat der Bundesregierung in Agrar- und Ernährungsfragen thematisiert das. Dieser Zielkonflikt ist hinlänglich bekannt, aber die Lösung ist eben, die Debatte aufrechtzuerhalten, nicht eine Art von Ernährung als die beste, die jetzt dieses Problem lösen könnte, zu empfehlen, weil das wird nicht funktionieren. Da werden wir selber eher vorher noch unseren Selbsterhaltungstrieb spüren. Ja.
Sagt Malte Rubach, Ernährungswissenschaftler und Autor, der heute unser Gast ist, noch bis 11 Uhr gemeinsam mit Steffen Augsberg, Mitglied des Deutschen Ethikrates. Denn wir sprechen über Ernährung als Gewissensfrage. Und ich danke Evelyn Kühne ganz herzlich für Ihren Beitrag aus Thüringen. Herr Rubach, Sie haben unter anderem unter den Sachbüchern, die Sie geschrieben haben, das Buch »Die Ökobilanz auf dem Teller« geschrieben, Untertitel, wie wir mit unserem Essen das Klima schützen können. Können wir mit unserem Essverhalten das Klima schützen?
Ja, definitiv. Wir können natürlich unser Verhalten etwas anpassen in der Art, wie ich es vorhin gesagt habe. Also das bedeutet zum einen den Fleischkonsum verringern. Das bedeutet aber auch zum Beispiel den Fokus nicht nur auf die tierischen Lebensmittel zu richten, was ja in der öffentlichen Debatte gerne gemacht wird, weil auch da aus meiner Sicht ein starker Überhang der Kommunikation aus verschiedenen NGOs, Tierrechts-, Tierschutzbewegungen inzwischen dominiert, schlichtweg, weil das Thema besser greift, als mit dem Klimaschutz zu argumentieren, als einfach nur mit dem Thema Tierrechte. Und ja, wenn man sich die Ökobilanz anguckt hinsichtlich des Klimas, und wir dürfen eigentlich auch nie nur das Klima betrachten. Es geht auch um Frischwasserverbrauch und die Landnutzung als zweite Hauptkategorien und dritte Hauptkategorie. Aber fangen wir mit der Klimabilanz an, dann sehen wir zum Beispiel direkt nach dem Fleischverzehr in Deutschland die Getränke als zweite Stelle der hauptverursachenden Lebensmittel. Ja. Das liegt daran, dass wir so viel trinken am Tag. Getränke haben für sich genommen pro Kilo einen relativ kleinen Klimafußabdruck. Aber da wir eben sehr viel trinken, summiert sich das dann hoch. Und so ist es auch teilweise mit manchen pflanzlichen Lebensmitteln, denn direkt nach Getränken kommen dann Getreide und Getreideprodukte. Hm. Von denen essen wir auch in Deutschland täglich sehr viel. Und obwohl es ein pflanzliches Lebensmittel ist, sind sie dann eben doch in Summe klimawirksam. Und so kann man das durchdeklinieren. Das
klimawirksam
heißt, also,
das klingt so nett. Also klimawirksam klingt nett, ist aber nicht nett. Also wie sieht die Ökobilanz zum Beispiel bei der Produktion veganer Lebensmittel aus? Nüsse, Gemüse, Soja, die verschlingen ja auch wahrscheinlich jede Menge Wasser.
Ja, genau, das ist der Punkt. Also wir haben, das ist jetzt dann witzigerweise auch eine Studie dann vom WWF gewesen, die letztes Jahr erschienen ist. Wir haben tatsächlich, wenn wir uns in Deutschland vollumfänglich vegetarisch ernähren würden, einen um 30% höheren Frischwasserverbrauch durch die Ernährung in Deutschland. Und bei veganer Ernährung sind sogar 50% mehr Frischwasser. Das heißt, das liegt daran, wir müssen viele pflanzliche Lebensmittel importieren aus Ländern, wo Wasserknappheit herrscht, wo also künstliche Bewässerung nötig ist. Und in Deutschland haben wir glücklicherweise noch den Fall, werden es auch zukünftig haben, auch wenn lokal unterschiedlich, dass wir noch genügend Regenfälle haben. Und das bedeutet also, eine Ernährungsweise, die auf der Klimaseite vielleicht weniger Schaden anrichtet, kann auf der anderen Seite eben deutlich mehr Schaden anrichten, was dann Wasserverbrauch und Landnutzung betrifft. Und deshalb geht es bei der Ökobilanz darum, vollumfänglich zu analysieren, nicht ausgerichtet an einem Parameter.
Und man sitzt natürlich dann trotzdem ratlos da und denkt, ja, was darf ich denn dann noch essen? Also was weiß ich, Nüsse kommen aus Spanien, brauchen viel Wasser, ist schon schlecht. Ja. Miese Ökobilanz.
Also da, wissen Sie, diese Bilanzierung macht nur Sinn, wenn man tatsächlich sich von möglichst regionalen Lebensmitteln in Deutschland ernährt. Mhm. Sprich, das, was hier auch mit regionalen Ressourcen erzeugt werden kann. Und das sind im Wesentlichen Weizen, Weizenprodukte, Milch, Milchprodukte und Fleisch und Fleischwaren an dritter Stelle. Und dann kommen da noch sehr viele andere Dinge hinzu. Aber bei diesen, also die kleinere Teile beitragen, aber bei diesen Lebensmitteln haben wir in Deutschland eine sehr hohe Versorgungssicherheit, eine Selbstversorgungssicherheit. Und alles andere müssen wir importieren. Das liegt nicht daran, dass wir das nicht wollen, diese Dinge hier zu erzeugen, sondern wir haben schlichtweg nicht die Ackerflächen. Wir benötigen jetzt schon eigentlich für die pflanzlichen Lebensmittel, die wir in Deutschland essen, 17 bzw. 18 Millionen Hektar Land. Wir haben aber nur Ackerfläche für maximal 10 Millionen. Das heißt, wir haben jetzt schon ein Defizit. Und wir können dagegen aber natürlich Grünlandflächen nutzen für die tierische Erzeugung, gerade was dann eben Milch und auch Rindfleisch in dem Fall betrifft, vielleicht auch Schaf und Ziege. Bei Schwein und Geflügel muss man immer eine Kalkulation aufmachen, ob das eben ökologisch oder ökonomisch dann am Ende sinnvoll ist. Aber de facto ist es momentan so, dass über ja fast 15% der deutschen Proteinversorgung aus dem Schweinefleisch stammt, ja. Und die anderen großen Anteile kommen dann auch noch aus, wie gesagt, Weizen, Weizenprodukte, Milch und Milchprodukte. Aber wir können nicht einfach jetzt sagen, die eine Ernährungsweise ist jetzt besser, weil sie das Klima mehr schont. Denn sie hat vielleicht Nachteile woanders und sie müssen genügend Nährstoffe liefern. Und das können wir momentan nicht gewährleisten.
Julia Graf hat die 0800 22 54 22 54 gewählt und ruft uns an aus dem Chiemgau. Guten Morgen, Frau Graf.
Guten Morgen. Also wir haben eben im Chiemgau einen Milchviehbetrieb mit 49 Kühen. Und ich habe gedacht, mir bleibt jetzt nichts anderes übrig, als mich auch zu Wort zu melden. Weil die Bauern natürlich inzwischen so in der Minderheit sind, dass wahrscheinlich die meisten Leute gar keine mehr persönlich kennen und eigentlich die, die das tagtäglich erleben, in der Diskussion oft gar nicht zu Wort kommen, weil halt inzwischen so wenige sind. Und wenn man jetzt, egal in der Zeitung, in welchen Medien auch immer, was hört, was liest, hat man oft das Gefühl, aber das stimmt doch alles nicht, es ist doch nicht so in Wirklichkeit. Oder wenn es dann heißt, ja, die Landwirtschaft macht so und so viel Prozent von den Gasen, dem Fußabdruck, was auch immer da der Messparameter ist. Und ich mir denke, ja natürlich, aber wir machen das doch, weil wir das alles essen. Es ist ja nicht so, dass das irgendein Luxusprodukt ist oder unser Privatvergnügen, sondern es ist unser aller Essen und es ist doch erstrebenswert, so viel wie möglich im Land selbst zu produzieren. Und dann liegt es bei jedem Menschen zu entscheiden, wie er durch seine Speisenauswahl ja halt seine eigene Gesundheit und die Gesundheit des Planeten irgendwie für sich in Einklang bringt.
Ja, ich finde es ganz toll, dass Sie anrufen, Frau Graf, weil Sie gerade gesagt haben, das stimmt doch alles gar nicht und dass die Bauern halt nicht gehört werden, weil es auch viel zu wenig Bauern offenbar gibt, Ihrer Ansicht nach. Dadurch, was würden Sie denn richtig stellen?
Es gibt nicht zu wenig. Es ist halt einfach die Entwicklung, wachsen oder weichen, war politisch die letzten Jahrzehnte immer das, wo die Bauern hingedrängt wurden oder es hat sich halt einfach so ergeben. Ich möchte jetzt auch keinen Politiker da die Schuld in die Schuhe schieben, aber es ist halt so, dass die Bauern an Schulen mit einem staatlich vorgegebenen Lehrplan lernen, wie sie wirtschaften sollen und dann das oft gar nicht mit dem, wie man es selber jetzt schön findet oder also eigentlich dieses Einklang der Landwirtschaft mit der Natur und so wie es früher war, da treiben ja die Lehrpläne, die ja irgendwie staatlich vorgegeben sind, die Bauern weg davon. Mhm. Es ist eigentlich so ein Kampf von dem, was man von den Großeltern kennt und ein Stück weit vielleicht selber auch idealisiert und dem, was halt einfach die Realität im Moment ist, wo man auch nicht wirklich aus kann, weil man halt eine bestimmte Betriebsgröße braucht, um heutzutage noch wirtschaftlich zu sein. Man kann mit 6 Kühen keine Familie ernähren. Und was ich jetzt zum Beispiel, was vorher aufkam, was ich richtig stellen möchte, wenn es heißt, ja auf den Flächen, wo man jetzt Lebensmittel anbauen könnte, wird Tierfutter angebaut. Bloß weil jetzt da Getreide angebaut wird, ist der Boden nicht unbedingt so, ich bin jetzt der Laie, weil wir selber reiner Grünlandbetrieb sind, aber wenn jetzt hier Tierfutter angebaut wird, irgendein Getreide, was dann Schweine fressen oder ins Kraftfutter für die Kühe kommt, dann ist das nicht Getreide, aus dem man genauso gut Brot backen könnte, weil der Boden nicht die Qualität hat, dass das Getreide die Qualität hat, die man für Backgetreide brauchen würde. Oder wenn ich jetzt irgendwas, wir sind jetzt ein Biobetrieb und haben eben gar keine Ackerflächen und bauen auch kein Mais an, aber wenn jetzt da Mais als Rinderfutter für Mais-Silage angebaut wird, dann kann man auf demselben Boden nicht irgendwie Rüben anbauen, weil der vielleicht fast nur Steine hat oder Kartoffeln, da käme man mit den Maschinen wahrscheinlich gar nicht zurecht. Also dieses, die Kühe oder Schweine fressen dann den Menschen das Getreide oder was auch immer weg, das stimmt so nicht. Es mag vereinzelt Flächen geben, wo das möglich wäre, aber
Dann wollen wir doch dazu, ganz kurz, Frau Graf, Herrn Rubach wieder hören. Ich glaube, Herr Rubach, das war Ihr Punkt vorhin. Kann das sein?
Ja, genau. Also ich kann der Frau Graf nur da voll beipflichten, weil die Debatte wird in der Öffentlichkeit extrem reduziert und einseitig geführt. Es wird immer dann schnell eine Information übernommen, die, wie gesagt, in irgendeiner Broschüre drinsteht, die vielleicht eine NGO veröffentlicht hat, die sich den Umweltschutz auf die Fahnen schreibt. Oder es wird ein Autor zitiert oder ein Politiker, der eben ein eigenes Statement, eine eigene Überzeugung hat, aber nicht vollumfänglich die Sachlage analysiert hat. Und es gibt ja die Analysen vom Thünen-Institut, das ist die Bundeseinrichtung vom Landwirtschaftsministerium, die Forschungseinrichtung, die exakt solche Dinge so wunderbar aufführt. Und es findet in der öffentlichen Debatte einfach nur häufig ein Bashing der Landwirte statt, der tierischen Lebensmittel. Und es werden Kurzschlüsse gezogen, dass wir eben mal eben einfach, weiß ich nicht, alle Nutzflächen auf Getreide umstellen können oder eben nur noch pflanzliche Lebensmittel essen könnten in Deutschland. Also de facto ist es so, wir können in Deutschland bis zu einem gewissen Grad Menschen vegan ernähren, eine Anzahl, oder vegetarisch oder auch ökologisch, ja, egal was man jetzt nimmt. Aber wir können keins von diesen dreien Dingen in Deutschland vollumfänglich tun, zum Beispiel aus eigener Versorgung oder bei einer komplett positiven Ökobilanz. Da wird es immer an einer Ende einen Abstrich geben. Und das ist auch mein Plädoyer. Wir müssen die komplette Konsumethik betrachten, nicht auch jetzt in der Debatte, die wir jetzt gerade hier jetzt führen in der Sendung, nur die Tierethik in den Vordergrund stellen. Die darf nicht vergessen werden und ausgelassen werden, und das wurde sie viel zu lange. Aber daran eine zukunftsweisende Ernährungsweise irgendwie auszurichten, wird nicht funktionieren. Das führt in eine ideologische Sackgasse.
Wobei wir von einer Ernährung für 8 Milliarden Menschen dann auch sprechen müssen, weltweit.
Genau, da wird es erst recht nicht funktionieren.
Herr Augsberg, das ist ja der Punkt. Herr Augsberg, Sie zu Frau Graf?
Ja, also ich bin sehr dankbar, dass Frau Graf sich gemeldet hat, weil das, glaube ich, ein wichtiger Punkt ist und wir auch wirklich aufpassen müssen, dass da nicht so eine falsche Konfrontationshaltung aufgemacht wird. Ich glaube, es ist ein wahrscheinlich in der öffentlichen Debatte vorhandene, aber doch offensichtlich unterkomplexe Konstellation zu sagen, die Landwirte gewissermaßen kümmern sich nicht genügend um die Tiere. Ich fand das schon immer unplausibel. Warum soll ein Landwirt ein Interesse daran haben, möglichst viele Tiere zu halten und dabei möglichst schlechte oder zwangsläufig schlechtere Bedingungen zu haben, weniger Zeit, weniger Platz pro Tier etc.? Das passiert doch nur, weil die ökonomischen Bedingungen so sind, wie sie sind. Das resultiert schlicht daraus, dass nicht eine gewisse Masse irgendwie verlangt wird, damit man irgendwie am Markt bestehen kann. Und ein vergleichsweise kleiner Betrieb wie der von Frau Graf, der kann, jedenfalls soweit ich das verstehe, eben auch dann unter den gegebenen Bedingungen vor allen Dingen dann weiter existieren, wenn er wie ihrer als biozertifiziert ist. Das ist doch die Realität, in der wir leben. Das heißt, wir beschäftigen uns mit einer Situation, in der wir entweder diesem ökonomischen Imperativ Folge leisten müssen, wachsen oder weichen und möglichst groß sein, weil das eben entsprechend vom System, wenn man so will, verlangt wird. Oder ich kann mir Nischen suchen und mich entsprechend irgendwie als Öko oder Bio entsprechend präsentieren. Aber dass die Landwirte ein Interesse daran haben sollten, irgendwie möglichst groß zu sein, das finde ich völlig unplausibel. Warum sollen Landwirte, die in enger Beziehung zu den Tieren leben, die das ja tatsächlich besser einschätzen können als alle irgendwie, die weit entfernt in der Stadt das irgendwie sich nur irgendwie anlesen, warum sollen die irgendwie nicht ein hohes Eigeninteresse daran haben, dass es den Tieren gut geht. Und ich glaube, es ist ganz wichtig, dass wir das festhalten, dass wir sagen, es ist an uns als Gesellschaft, und das würde ich eben doch nochmal hochhalten, dass wir versuchen, auch den Landwirten es zu ermöglichen, dass sie unter ökonomischen Bedingungen operieren, die wiederum es ermöglichen, dass wir dem Tierwohlgedanken stärker Rechnung tragen können. Ja. Und da liegt manches im Argen.
Frau Graf, am Schluss noch meine Frage. Biobetrieb zu sein bedeutet für mich als Laie, auf der einen Seite unterliegen Sie da strengen Kontrollen, auf der anderen Seite unterliegen Sie der Kritik an zu hohen Preisen. Warum haben Sie sich trotz allem dafür entschlossen, ein Biobetrieb zu werden? Warum lohnt es sich für Sie?
es ist nicht, man kann, ich würde nicht sagen, dass Bio eine Nische ist, und Bio hat im Moment große Probleme, weil dadurch, dass Lebensmittel gerade so viel teurer werden, immer mehr Leute scheinbar auch dann doch nicht mehr Bio kaufen, die es früher gekauft haben. Ja. Das heißt jetzt, die Molkereien haben das Problem, oder sie stehen in der Zwickmühle, entweder sie heben die Preise an, damit wir brauchen genauso den Diesel, um die Gülle rauszufahren und für alle möglichen Arbeiten. Der ist halt doppelt so teuer als vor einem Jahr. Wenn man das jetzt aber umrechnet auf die Milch, dann wird wahrscheinlich, wer hätte die Molkerei nicht 15% der Kundschaft im Bio-Bereich verloren, sondern vielleicht 30, dann ist uns auch nicht geholfen. Das heißt, im Moment steht Bio nicht gut da. Der Grund, warum umgestellt wurde, das hat noch mein Freund damals im Endeffekt alleine so entschieden, war, dass er im Endeffekt eh schon Bio war. Also die haben nie Kunstdünger verwendet auf den Wiesen, sie hatten keine Ackerflächen. Das mit dem Spritzen oder Düngen auf Ackerflächen für Getreide oder Mais hat sich erst gar nicht ergeben, die Frage. Und er hat damals einfach beschlossen, er möchte die Kühe wieder auf der Weide haben. Vor einer Generation war das halt die Entwicklung, die Mode, keine Ahnung, was damals dazu geführt hat, dass die Weidehaltung immer öfter aufgegeben wurde. Und bei uns ist es einfach glücklicherweise möglich. Wir haben Wiesenflächen direkt um den Hof. Und er hat beschlossen, die Kühe, die davor lange angehängt waren, jetzt einfach wieder rauszulassen und das zu wagen. Ist natürlich auch ein Risiko, weil die das nicht mehr kennen. Ja. Kann man die Hörner dran lassen, kann man sie nicht dran lassen, tun sie sich weh, hauen sie ab durch den Zaun. Er hat es einfach ausprobiert und hat es nie bereut, weil er gesagt hat, einfach von seinem Lebensgefühl, vom Arbeiten her, wahrscheinlich hat er aufgehört, es hat ihm keinen Spaß mehr gemacht. Und jetzt mit diesem, mit dem Weidegang war dann eigentlich der letzte Schritt passiert, dass der Hof Bio war. Und ja, dann ist er halt einfach auch umgestiegen, um halt die paar Cent mehr in der Milch zu bekommen.
Ich danke Ihnen sehr für Ihren Entschluss, bei uns anzurufen, Julia Graf. Das war eine gute Entscheidung von Ihnen. Dankeschön. Ernährung als Gewissensfrage. Heute unser Thema bei Deutschlandfunk Kultur mit dem Ernährungswissenschaftler Malte Rubach und Steffen Augsberg, Mitglied des Deutschen Ethikrates, und mit Lars Melcher aus Berlin. Guten Morgen, Herr Melcher.
Ja, schönen guten Morgen. Ich grüße Sie. Jetzt bin ich ja doch schon live dabei.
Sie haben aber eine Weile gewartet. Ich habe Sie eben schon gesehen auf unserem Bildschirm. Ihr Beitrag zu unserer Frage, dürfen wir Tiere essen? Wie sieht es bei Ihnen aus?
Ja, ganz eindeutig. Also ich muss dazu sagen, ich mit meiner Frau, wir waren leidenschaftliche Fleischkonsumenten vor Jahren noch, bis wir dann so ein bisschen abgeschweift sind. Jetzt sind wir komplett vegan eingestellt. Ab und zu wird noch ein bisschen getrickst. Aber das große Bild hat sich diesbezüglich fest verhangen. Und wir kommen auch nicht mehr zurück, glaube ich.
Weil was passiert ist?
Ja, das sind so verschiedene Faktoren. Also unter anderem, mein Schwiegervater war Clownpfleger in Mecklenburg-Vorpommern. Der hat mich dann mal mitgenommen zu so einer Milchfarm. Und da habe ich mir dann die Kühe angeguckt, die da 3 bis 5 Jahre stehen und Milch geben. Und das war erschreckend. Seitdem haben wir keine Milch mehr getrunken. Und der andere Punkt war, wir hatten dann so ein bisschen die moralische Sicht gesehen und uns die Frage gestellt, das ist ja auch Ihre Frage, Gewissensfrage, dürfen wir Tiere essen? Und dann haben wir uns dann näher damit beschäftigt und haben gesagt, nee, dürfen wir nicht. Nicht bei der Massenindustrie, die wir haben. Und bei der industriellen Tierhaltung, und ja, haben uns umgestellt.
Umgestellt worauf? Vegetarier, vegane Küche? Was machen Sie?
Ja, also ich bin da ein bisschen fester verzogen. Ich bin eigentlich vegan. Also bei mir sind es Getreideprodukte, Hülsenfrüchte, Sojaprodukte etc. Ein bisschen Gemüse mit dabei, Kartoffeln. Und meine Frau ist eigentlich auch so in die Richtung, hat aber dann auch Ausnahmen, weil es der Markt nicht hergibt. Wir arbeiten relativ lange und dann geht man halt doch mal in die Kantine und spielt mit dem, was dort angeboten wird.
Wir nehmen uns ja heute, Herr Melcher, viel Zeit, um überhaupt mal so über unsere Ernährung und unser Verhalten nachzudenken. Spielt denn im Alltag die Ökobilanz bei Ihrem Essverhalten eine Rolle? Machen Sie sich darüber Gedanken?
Muss ich sagen, ja, da achtet meine Frau sehr, sehr häufig drauf. Also früher war es noch so, dass man hier und da mal einkaufen gegangen ist, aber mittlerweile ist es tatsächlich die Bio-Abteilung im Supermarkt, und dann achten wir wirklich sehr drauf, wo es herkommt. Jetzt bei den Hülsenfrüchten etc., wo ich jetzt relativ nah dran bin, weiß ich es gar nicht, ehrlich gesagt. Da kaufe ich, Hauptsache steht Bio drauf.
Ja. Aber ja. Das ist ja auch interessant. Hauptsache, es steht Bio drauf. Herr Rubach, was kann man denn von diesen Gütesiegeln halten? Es steht ja jetzt auf den Packungen allerlei. Und man ist wieder etwas ratlos, weil man denkt, was heißt denn das jetzt? Ist das ja, also da steht Bio drauf, ja. Aber kann ich dem Braten trauen? Oder dem veganen Aufschnitt?
Ja, gut, also man muss natürlich sagen, es gibt einen riesigen Bereich der Food Fraud, also des Betrugs über alle Lebensmittel hinweg, sage ich jetzt mal. Das geht eben von Vermischungen bei gemahlenen Produkten über Falschdeklaration, also absichtlich, und bis hin zu den, wir erinnern uns an den Pferdefleischskandal beim Hackfleisch, also dass man auch dann eben das falsche Produkt einfach verkauft bekommt als was anderes. Und das ist letztlich so, dass natürlich auch im Bio-Siegelbereich, obwohl er gut kontrolliert wird und auch die Zertifizierung teilweise sehr streng ist, wenn man jetzt an dann die strengeren Label denkt, neben dem normalen EU-Biosiegel, gibt es dort auch natürlich Fälle von Umdeklarierung. Dann kann man ein Produkt da schnell einfach mal 20% teurer verkaufen. Aber das möchte ich jetzt gar nicht hochstilisieren. Da ist man als Verbraucher am Ende sowieso nicht in der Lage, das vor Ort zu prüfen. Ansonsten ist es so, dass, wie auch Herr Melcher sagt, die Ökologie für viele Menschen inzwischen Rolle spielt. Und es gibt da diverse Öko-Label oder sagen wir Label, die auch die Klimabilanz oder das Tierwohl berücksichtigen oder auch Wasserverbrauch. Das ist für ein Produkt bezogen nicht schlecht, weil ich gehe mal davon aus, dass die Hersteller das dann tatsächlich auch getan haben, das sauber zu bemessen. Aber am Ende gilt halt das, was ich vorhin gesagt habe, egal ob jetzt Produkt A oder B auf seiner Verpackung das stehen hat, die Gesamtbilanz zählt. Und da ist es dann so, dass wenn ich mich nach Öko ausrichte, dann habe ich eben ein ökologisches Lebensmittel gegessen. Wenn ich eins habe mit dem V-Label, also für vegane Lebensmittel, dann habe ich da keine tierischen Produkte drin. Aber das heißt eben am Ende nicht, dass ich zum Beispiel nicht eben mehr Frischwasser irgendwo verbraucht habe in meiner Gesamternährung, wenn ich ansonsten Lebensmittel dann habe, die importiert sind beispielsweise. Ja, Öko darf ja auch eingeführt werden, also mit dem deutschen EU-Biosiegel, obwohl es in China erzeugt wurde. Und das ist natürlich dann nicht vergleichbar.
Ja. Herr Melcher, was erleben Sie, wenn Sie und Ihre Frau eingeladen werden als Veganer? Sie werden zum Essen eingeladen, sagen dann den Freunden, könnt ihr für uns was Veganes kochen? Oder wie halten Sie es mit Einladungen? Oder Restaurantbesuch. Ja. Restaurantbesuch kann man einfach machen, geht man zu einem veganen Restaurant. Wie ist es bei Freunden?
Ja, bei Freunden ist es tatsächlich schwierig, obwohl wir wirklich die letzten Jahre relativ wenig Zeit hatten, da überhaupt Besuche zu machen. In der Familie ist es tatsächlich eine Katastrophe. Also da kann ich Ihnen sagen, meine Eltern sind eigentlich so ein bisschen umgeschwenkt, aber meine Schwester, die ist 10 Jahre älter, die ist kurz vor 50, bei der ist es eindeutig, also die essen Fleisch, die leben auch in so einem Biosphärenreservat und sind eng verbandelt mit Wild und dergleichen, und so eine kleine eigene Jagd auch. Und da ist es tatsächlich so, wenn man dann am Abendbrotstisch sitzt zu Weihnachten und die Gans serviert wird, dann wurde man die erste Zeit tatsächlich als Außerirdischer betrachtet. Und ja, also mittlerweile hat man sich da ein bisschen zurechtgezurrt. Und wir
Sie
bringen
können ja die Knödel und den Rotkohl essen.
So machen wir es auch, genau. Also wir bleiben dann dabei. Aber es ist tatsächlich für Sie und Ihre Familie ist es unvorstellbar, vom Fleisch wegzukommen. Ja, das ist ein evolutionärer Prozess, ein sozialer, ein kultureller Prozess. Und ich denke, der wird sich aber verändern. Wir leben im 21. Jahrhundert, die Leute machen sich immer mehr Gedanken drüber. Und vielleicht noch zum Herrn Rubach die Anmerkung. Er hat ja das angesprochen mit dieser Infrastruktur bzw. dieser Nicht-Umsetzbarkeit der Bedienbarkeit, dass man das Fleisch unbedingt braucht für die Ernährung. Ich denke, es ist auch hier ein evolutionärer Prozess und es wird sich anpassen. Das, was der Mensch konsumieren möchte, das wird er tatsächlich konsumieren. Und im Moment ist die Industrie halt komplett noch auf den Fleischkonsum draufgesattelt, aber das wird sich, denke ich, ändern.
Lars Melcher, herzlichen Dank für Ihren Anruf und wir gehen von Berlin nach Wiesbaden zu Carmen Weber. Guten Morgen, Frau Weber.
Ja, schönen guten Morgen.
Auch an Sie natürlich die Frage, Vegetarierin, Veganerin, Fleischesserin?
Ja, ich bin selber auf einem Bauernhof aufgewachsen und habe mich bereits im Alter von 14 Jahren ungefähr entschieden, kein Fleisch mehr zu essen. Mhm. Für mich war das damals tatsächlich logisch, weil ich eben erlebt habe, wie Tiere nicht nur gehalten, sondern eben auch geschlachtet werden. Und meine erste Entscheidung war dann damals nach einem Bericht, den ich gesehen hatte über Massentierhaltung, zu sagen, okay, ich esse kein gekauftes Fleisch mehr. Und bin damit auf sehr viel Widerstand gestoßen in einem kleinen Dorf in Niedersachsen und habe mich dann irgendwann entschieden, einfach komplett auf Fleisch zu verzichten. Heute esse ich selber überwiegend vegan, koche für meine Tochter eben auch vegetarisch. Sie selber isst auch Fleisch. Die Entscheidung zur veganen Ernährung, die hatte vor allem den Hintergrund, dass ich Allergien hatte, die dann durch den Verzicht auf Milchprodukte, Joghurt und Käse wirklich auch zurückging, sodass ich dabei geblieben bin. Und ja, was ich mir, Entschuldigung?
Ja, nee, ich möchte ganz kurz einhaken, weil Sie gesagt haben, Sie haben mit 14 angefangen, sich umzustellen. Mhm. Herr Augsberg, wie ist das überhaupt so grundsätzlich, Kinder? Sollten die vegan, vegetarisch, also sollten Kinder eigentlich alles essen? Oder ist es sinnvoll, Kinder fleischlos zu ernähren? Wie sieht das aus bei den Kindern? Auch wenn Sie jetzt mal nicht der Ernährungswissenschaftler sind, ich weiß.
Das kann Ihnen Herr Ruber sicher besser beantworten.
Ja, aber ich möchte es erstmal von Ihnen hören.
Also meine Erfahrungen sind da ganz anekdotisch, also meine Einsicht ist da ganz anekdotischer Evidenz. Ich habe eine kleine Tochter und würde sagen, Kinder ernähren sich eben, wie sie sich ernähren. Also die sind mehr oder weniger einseitig sowieso. Dann ist irgendwie Pommes frites und Haribo eine ganze Weile lang irgendwie was, wovon man sich ganz gut irgendwie so durchkriegt. Aber ich glaube tatsächlich, dass man bei Kindern natürlich als Eltern oder Erziehungsberechtigte irgendwie eine Verantwortung hat, darauf zu achten, dass die sich ausgewogen ernähren. Da gilt dann in spezifischer Weise das, was wir vorhin gesagt haben zum vegetarischen und veganen Ernährungsverhalten insgesamt. Das muss man ausgleichen, da muss man aufpassen. Und umgekehrt ist es natürlich so, dass auch schon kleine Kinder ein Bewusstsein dafür haben können, dass da irgendwie was schief läuft. Also, dass die jedenfalls die Vorstellung, dass man Tiere, Mitgeschöpfe entsprechend für den eigenen Fleischkonsum irgendwie tötet, die ist ja nicht natürlich. Das ist ja nicht was, wo wir sagen würden, das ist jedem Kind irgendwie ganz automatisch irgendwie gewissermaßen ins Genom geschrieben, dass wir als Menschen das dürfen, sondern das ist etwas, was man auch erstmal lernen muss, dass wir das machen. Und da gibt es, glaube ich, eine gewisse natürliche Hemmschwelle, weil wir ja sagen würden, naja, eigentlich töten wir ja nicht. Wir würden ja normalerweise Kindern auch beibringen, auf andere Lebewesen, nicht nur auf andere Menschen, auf andere Lebewesen zu achten, sie nicht zu quälen, sie nicht umzubringen und dann zu sagen, ja, aber fürs Fleisch dürfen wir das. Das ist etwas, was irgendwie eben dann, wenn man so will, ein kultureller Lernprozess ist und so ein bisschen das, was Herr Melcher eben gesagt hat, vielleicht auch ein kultureller Lernprozess ist, der in gewisser Weise umkehrbar ist, über den man dann diskutieren kann.
Und Herr Rubach,
der mir auch problematisch dabei erscheint, ist, dass wir natürlich sehen, dass wir Landwirtschaft idealisieren. Wenn wir uns Kinderbücher angucken, wie dort ein Bauernhof dargestellt wird, dann hat das mit der Realität wenig zu tun. Insofern ist es, glaube ich, auch ein Erziehungsauftrag, dass wir den kleinen Menschen gegenüber auch erklären, was eigentlich die realen Bedingungen sind.
Genau in dem Zusammenhang schreibt uns ein Hörer und stellt die Frage, ob es okay ist, sein Kind so lange fleischlos zu ernähren, bis es sich frei entscheiden kann, ob es Fleisch essen und damit den Tod eines Tieres in Kauf nehmen will. Also er fragt, wäre es ethisch vertretbarer, dem Kind Fleisch zunächst vorzuenthalten oder für das Kind in seinen ersten Lebensjahren zu entscheiden, dass Tiere für seinen Fleischverzehr sterben müssen. Also immer vorausgesetzt, dass die vegetarische Essensauswahl nahezu gleichwertig zur fleischenthaltenden Ernährung wäre. Wie sehen Sie das, Herr Rubach, mit Kindern und fleischloser Ernährung?
Also zunächst ganz kurz noch zum Herrn Augsberg. Wir idealisieren jede Form unseres Konsums. Also auch die Baustelle für den Häuserbau ist im Kinderbuch natürlich nicht dargestellt, wie es in der Realität aussieht und welche Rohstoffe da aus Drittländern kommen, wo unethische Bedingungen herrschen. Also Kinder kann man natürlich, irgendwann muss man sie konfrontieren mit der Realität. Aber gerade jetzt beim Thema Ernährung, um jetzt auf die Frage auch zu kommen, ist es, und das hat ja Augsberg ja auch gesagt, die Fürsorgepflicht der Eltern, dafür zu sorgen, dass das Kind gesund ist und sich gesund entwickeln kann. So, das jetzt mal ausgehend als Grundsatz bedeutet, egal wie, ist dem Kind ausreichend eine Nährstoffgrundlage zu bieten. Und jetzt ist es dann die Frage, und dann kann natürlich, das trifft ja auch auf Religionsgemeinschaften oder andere, nicht jetzt, sage ich mal, vegan, vegetarisch motivierte Eltern zu, ein Kind ebenso in dieser Ernährungsform ernähren, dass es Nährstoff, dass der Nährstoffbedarf gedeckt ist. Das Kind kann zwar nicht frei entscheiden, das tut es aber auch in der religiösen Gemeinschaft ja nicht per se. Und somit kann man also sagen, wenn Eltern sich dafür entscheiden, ihr Kind zum Beispiel vegetarisch vegan zu ernähren, müssen sie das mit bestem Wissen und Gewissen tun. Und das sähe so aus, dass sie regelmäßig das Kind kontrollieren lassen beim Arzt, also im engen Zeitfenstern, gerade im kleinen, im niedrigen Alter. Mhm. Und dann eben die Blutwerte müssen in Ordnung sein. Die Eltern müssten auch eine gewisse Ernährungskompetenz mitbringen. Das heißt, wie können sie Beikost zubereiten mit den Lebensmitteln, die dann eben auch erlaubt sind, um möglichst viele Nährstoffe über natürlichen Weg zuzuführen? Wo müsste ich gegebenenfalls mit Nahrungsergänzungsmitteln auch ergänzen? Und ganz wichtig ist für auch dann nicht nur die Kleinkindernährung, sondern die Kinderernährung insgesamt, wenn es vegetarisch ist, ist es möglich, leichter möglich, weil Milch und Milchprodukte Eier erlaubt sind, aber ja, bei veganer Ernährung muss unbedingt Formularernährung verwendet werden. Nicht einfach zum Beispiel die Kuhmilch durch Haferdrink oder Sojadrink ersetzen. Da gibt es wirklich speziell auch auf Sojabasis oder inzwischen auch Mandelbasis hergestellte Formularernährung, die dann auch alle Nährstoffe mitbringt, die das Kind braucht. Mhm. Ansonsten kommt man strafrechtlich ja tatsächlich auch in den Bereich der Körperverletzung und Verletzung der Fürsorgepflicht. Also das muss man sich wirklich bewusst machen.
Frau Weber, Sie haben uns ganz am Anfang erzählt, dass Sie auf einem Bauernhof aufgewachsen sind. Schlussfrage an Sie. Waren Sie als Kind bei Schlachtungen dabei?
Direkt bei Schlachtung nicht. Das heißt, ich habe selber nicht gesehen, wie die Tiere getötet wurden. Aber meine Eltern haben die geschlachteten Tiere dann oft bei uns zu Hause auch zubereitet. Das heißt, zerlegt, Schmalz gekocht und so weiter. Die Tiere hingen zum Ausbluten dann teilweise eben auch auf, ja, bei uns auf dem Hof. Das habe ich schon gesehen.
Es gibt ja immer wieder Diskussionen darüber, ob Kinder zu Schlachtungen mitgenommen werden sollen, ob die mal den ganzen Prozess sehen sollten. Würden Sie dafür oder dagegen stimmen?
Ich würde tatsächlich dafür stimmen. Ich denke, dass uns sehr, sehr viel geholfen wäre in der ganzen Diskussion, wenn diese Prozesse wieder sichtbar wären. Also diese Prozesse, die Schlachtprozesse werden ja ganz bewusst versteckt, verdeckt. Es wird ja auch nicht von geschlachteten Tieren gesprochen, sondern von Fleischproduktion, um das möglichst weit zu entfernen von dem eigentlichen Vorgehen. Und ich glaube, dass viele Entscheidungen sehr viel bewusster getroffen würden, wenn wirklich wieder möglich wäre zu sehen, was passiert eigentlich, was muss ich tun, um am Ende dieses Stück Fleisch im Kühlregal zu haben.
Sagt Carmen Weber aus Wiesbaden bei Deutschlandfunk Kultur. Dankeschön für Ihren Anruf. Und am Telefon in Berlin wartet Angelika Knut. Guten Morgen, Frau Knut.
Guten Morgen an die Runde. Ja, ich hatte schon der Dame am Telefon gesagt, ich wollte jetzt eigentlich keine Schleichwerbung in dem Sinne machen, aber es ist so, ich bin so eine Dreiviertel-Vegetarierin und damals war ich mal eine komplette für so anderthalb Jahre und da war mir ziemlich schwach zumute und es war nicht gut für mich. Ich bin dann zum Bluttest und musste dann solche Eisenkapseln nehmen, also es war für mich... Es war dumm von mir, aber ich habe da auch nicht so richtig drauf geachtet und dann war es ganz doof. Und dann eine Freundin sagte dann zu mir, du, ich habe mal da was, einen Tipp, wir fahren mal zum Gut Hesterberg. Ja. Und zwar, das ist zwischen Neuruppin und Oranienburg in Brandenburg. Mhm. Und weil ich mich eben damit beschäftigt habe und meine Freundin auch, dann sind wir da hingefahren. Und es war faszinierend, weil es ist eine Familie, die gibt es ja auch noch. Und die haben halt auf so Tierhaltung sehr geachtet. Die sind aus einem anderen Bundesland gekommen. Ich weiß nicht mehr aus welchem. Aber sie haben dann so 2000 haben die, glaube ich, angefangen, dort Land gekauft in Brandenburg und haben da doch nochmal angefangen. Ursprünglich wollten sie gar nicht mehr, aber dann hat die Tochter irgendwie Agrarwissenschaft studiert oder weiß nicht, wie man das nennt. Und jedenfalls, die machte dann da auch mit und der Sohn auch. Und dann sagten sie, na gut, als Familie machen wir das mal. Wir haben dann eine Führung dort bekommen und ich habe wirklich in meinem Leben noch keine Schweine über die Weide rennen sehen oder über die Wiese und kugelten da rum. Und ich habe gedacht, ja, das und die Hühner und die Enten und alles, alles lief da frei rum. Und dann haben sie uns auch in die Ställe, hat die Führung gemacht und die hat uns dann in die Ställe geführt und sagte, ja, also ich meine, es ist ja so, natürlich schlachten wir, aber wir schlachten eben auf unsere Art und wir wissen, dass die totalen Stress haben, die Tiere, die empfinden das, wenn der Schlachttag ist. Und deshalb hatten sie so eine ganz dicke Wand. Und da wurde jedes Tier, hat sie uns so gezeigt dann, also jedes Tier wird da geführt, davor geführt und dann wird diese Wand zugemacht, damit die anderen Tiere gar nichts hören. Und dann wird dann einzeln geschlachtet. Sie sagte, das sind ja alles Stresshormone. Und das hat mich schon alles sehr fasziniert. Und ich bin ja nicht komplett vom Fleisch weggekommen, weil damals mein Arzt, als ich da war, gesagt hat, ja, dass Frau Knuth, das ganz ohne Fleisch, das ist schwierig bei Ihnen. Aber es reicht vollkommen, wenn Sie alle 14 Tage etwas mit Rindfleisch essen.
Um eben nicht diesen Nährstoffmangel zu bekommen, den Sie hatten.
Ja.
B12, heute, Eisen, Kalium, ja, das ganze Programm.
Ja, genau, genau. Und das ist eigentlich jetzt mein Konzept.
Und Sie also essen dieses Fleisch dann von dem Gut aus Brandenburg, das Sie kennengelernt haben?
Ja. Ich habe dann danach, als ich dort war, bin ich dann auch hingefahren. Ich hatte ja auch noch kleine Kinder und bin dann da hingefahren. Aber die haben ja eben auch entsprechend, damals war es so, die hat nur 3 Verkaufsstellen in Berlin.
Ja.
Da musste man dann auch schon hinfahren.
Ja.
Also,
Frau Knuth, ja, ich würde gerne unseren Gästen die Möglichkeit geben, auf Sie einzugehen. Ich finde es ganz interessant, was Sie da erzählt haben. Herr Rubach, Herr Augsberg. Würden auch Sie sagen, ja, das ist eine gute Idee oder erstmal schön, dass Frau Knuth erzählt hat und auf den Betrieb hingewiesen hat, wo viel Tierwohl im Vordergrund steht und genau solche Betriebe muss man sich suchen oder ist das illusorisch und utopisch, weil alle den ganzen Tag genug zu tun haben, zu arbeiten und dann nicht auch noch sich den Luxus leisten können, mal zu gucken, wo das gute Fleisch herkommt? Herr Augsberg.
Also ich befürchte eher Letzteres. Also das ist natürlich toll, dass es solche Betriebe gibt und dass es Menschen gibt wie Frau Knuth, die sich die Mühe machen, die dann auch aufzusuchen und entsprechend den Aufwand auf sich zu nehmen, die Produkte auch irgendwie in Berlin, in anderen Orten mag es das ja gar nicht geben, irgendwie aufzusuchen. Ich glaube, unsere Aufgabe als Gesellschaft muss es aber sein, dass wir das als auf breiterer Fläche durchsetzen. Vielleicht nicht in dieser, sagen wir mal, doch sehr, 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 ja, weit getriebenen Form, die irgendwie ja natürlich mir jedenfalls erstmal sympathisch ist, aber doch in einer stärker tierwohlorientierten Perspektive, als wir es jetzt machen. Ich will Ihnen das nur an einem Beispiel verdeutlichen. Wir haben jetzt als Errungenschaft vom Bundeslandwirtschaftsminister vorgestellt bekommen, dass es ein Tierwohl-Label gibt, allerdings erstmal begrenzt auf die Schweinehaltung. Das sind 5 Stufen. Die unterste davon sind die sogenannten gesetzlichen Mindeststandards. Das heißt, unser Tierschutzrecht gibt, und das sieht selbst das Landwirtschaftsministerium so, nur absolute Mindeststandards vor. Mhm. Ist das sinnvoll? Müssen wir an der Stelle nicht irgendwie noch ein bisschen anders nachhaken? Und das wird mit Sicherheit nicht dazu führen, dass diese Hesterberg-Bedingungen für das gesamte Land umsetzbar sind. Auch die Menge an Fleisch, die wir konsumieren, lässt sich unter diesen Bedingungen sicherlich nicht produzieren, erst recht nicht zu Kosten, die irgendwie einigermaßen für alle Betroffenen im Rahmen bleiben. Aber dass wir einfach da stärker in diese Richtung gehen und das gewissermaßen als eine Zielsetzung verstehen, die wir gesamtgesellschaftlich anstreben sollten, das scheint mir wichtig. Insofern ist das wahrscheinlich so eine Art Musterbetrieb, an dem man sich orientieren kann, auch wenn man sich klar darüber ist, dass jedenfalls auf absehbare Zeit wir nicht irgendwie umfassend auf so etwas umstellen können.
Hm. Frau Knuth, danke schön, dass Sie uns von diesem Betrieb erzählt haben. Ich würde gerne, Herr Rubach, in die Zukunft gucken und nochmal überlegen mit Ihnen gemeinsam, ist eine vegetarische Ernährung, gar eine vegane Ernährung, ein Modell für die ganze Welt? Oder würden Sie sagen, das ist völlig abwegig? Am Ende kommt man um eine ausgewogene Mischkost nicht rum.
Das ist eine völlige Utopie, das anzunehmen. Ich frage mich immer in der öffentlichen Debatte, wie auch teilweise gestandene Experten, nicht unbedingt Wissenschaftler, aber doch auch Experten, die in anderen Fällen als der Ernährung oder der Agrarwissenschaften vielleicht gestudiert haben, diese Idee publizieren und forcieren. Man muss sich vor Augen halten, es gibt weltweit etwa 2,3 Millionen Menschen, die an diesem sogenannten Hidden Hunger leiden. Das ist also nicht Kalorienmangel, das sind etwa 800 Millionen, aber dagegen stehen 2,3 Milliarden, die unter Mikronährstoffmangel, sprich Eisen, Vitamin B2, Zink, alles das, was wirklich im Fleisch enthalten ist, leiden. Das sind dann ernsthafte Entwicklungsstörungen, Verkürzung der Lebenserwartung und so weiter, die damit einhergehen. Produktivitätsverluste, volkswirtschaftliche Verluste, Wohlfahrtsverluste. Und all diese Menschen werden wir nicht in irgendeiner Form mit einem Ersatzprodukt versorgen oder mit einem Nahrungsergänzungsmittel, sondern die brauchen letztlich Strukturen, wo ihnen vor Ort aus einer funktionierenden Landwirtschaft Lebensmittel zur Verfügung gestellt werden, auch tierische Lebensmittel in Form von Fleisch. Ansonsten gibt es natürlich Regionen, wo die Weidewirtschaft vorrangig ist, wo viel Milchwirtschaft existiert. Ich spreche jetzt einfach mal von mongolischer Steppe oder sowas. Da wird es das weitergeben und die Menschen essen das, was sie regional, lokal erzeugen können und nicht zwangsweise ständig Fleisch. Aber Fleisch wird dazugehören.
Es gibt diesen, Sie nennen es Ernährungsirrtum, ohne Fleisch lebt man länger. Wer belegt, dass diese Annahme ein Irrtum ist?
Ja, das ist ja aus meinem Buch 88 Ernährungsmythen, das bald erscheint, wenn ich das sagen darf. Aber es geht darum, dass häufig in der Debatte so der Narrativ gebildet wird, wer Fleisch, also Fleisch ist krebserregend, Fleisch ist lebensverkürzend. Wenn man einfach guckt, eine ganz simple Korrelation, wo wird wie viel Fleisch gegessen und wie alt werden die Menschen, dann sieht man, dass also Fleisch keineswegs eine lebensverkürzende Wirkung hat, sondern es steigt tatsächlich an, da wo auch Fleisch verfügbar ist. Nicht wegen dem Fleisch allein, aber es gibt eine biologische Kausalität, die hatte ich ja schon am Anfang erwähnt. Ja. Nährstoffversorgung führt zu guter Produktivität, zu höherer Wirtschaftsleistung und dann kann man sich eine Gesundheitsversicherung leisten, nicht umgekehrt.
Sagt Malte Rubach, Ernährungswissenschaftler, der heute unser Gast war, gemeinsam mit Steffen Augsberg, Professor für öffentliches Recht an der Universität Gießen und Mitglied des Deutschen Ethikrates, dort wiederum Sprecher der Arbeitsgruppe Tierwohl. Ganz herzlichen Dank, dass Sie beide sich Zeit genommen haben. Vielen Dank an unsere Hörerinnen und Hörer für eine wirklich sehr sachliche Diskussion und Ihnen allen noch ein schönes Wochenende mit Deutschlandfunk Kultur.
Herzlichen Dank.
Vielen Dank.